Connection.
Schöner Denken.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Wir sind auf Nippon Connection und haben Oh Lucy geschaut. Ich bin ja schon so ein bisschen sentimental, weil das ist wahrscheinlich jetzt die letzte diesjährige Folge der Nippon Connection Podcast All-Stars ist, weil ich wieder Abspanngucker, Longtake und Schneeland bei mir habe. Hallo. Ja, ich versuche mal ein bisschen zu erzählen, worum es eigentlich bei Oh Lucy geht. Wir haben eine Frau, vielleicht so Anfang 40, die einen sehr, sehr grauen, tristen Büroalltag hat und die erhält den Anruf der Tochter ihrer Schwester. Die brockt es ihr ein sozusagen, dass unsere Protagonistin aus ihrem Büroalltag dann abends in einen amerikanischen Englischkurs geht und dort John kennenlernt, der erstmal sehr unorthodoxe Art und Weise hat. Und damit bricht für sie so ein bisschen das Leben auf. Und wir lernen dann im Laufe des Films sie auch genauer kennen und ihre Probleme. Sie ist nämlich gleichzeitig eine starke und eine sehr schwache Frau. Ich will jetzt aber gar nicht noch so sehr auf die Geschichte eingehen. Auf jeden Fall führt diese Geschichte sie in die USA, wo sie sich dann praktisch ihren eigenen Dämon sozusagen stellen muss. Die Regisseurin heißt?
Die heißt Atsuko Hirayanagi. Und die hat vorher einen Kurzfilm gemacht, der hieß Oh Lucy. Und jetzt hat sie einen Langfilm gemacht, der heißt Oh Lucy.
Die Hauptdarstellerin ist?
Das ist Shinobu Terajima. Das ist die Nippon Award Gewinnerin dieses Jahr. Und außerdem mit in Nebenrollen spielen dann noch Josh Hartnett mit, der amerikanische Schauspieler, und Koji Yakusho, der letztes Jahr den Award bekommen hat und den wir aus ganz vielen Filmen von Kurosawa kennen und auch dieses Jahr gesehen haben in Blood of Wolves zum Beispiel.
Wo er einen großartigen Al Pacino-Verschnitt gegeben hat, vom Allerfeinsten, und diesmal aber eher in seiner Tom Hanks-Variante in der Nebenrolle am Start ist. Ja, es ist eine amerikanisch-japanische Koproduktion und schwupps ist auch das Timing in diesem Film, finde ich, absolut perfekt. Der findet auch ein ganz, ganz tolles Ende. Jetzt aber Lukas.
Ja, mein erster Eindruck war, das ist ein relativ konventioneller, formal simpler Film, aber der beschränkt sich wirklich absolut auf das, was notwendig ist. Der lebt von seinen wirklich sehr überzeugenden Schauspielern, die total viel aus diesen einfach gehaltenen Figurenkonstellationen rausholen. Und auch was du beschreibst, ist tatsächlich so gewesen, er findet einen sehr guten Endpunkt. Ich fand auch wirklich, glaube ich, am beeindruckendsten letztendlich das Drehbuch und wie diese Szenen intern aufgebaut waren. Also man hat das Gefühl, es ist ein Film, der einfach sehr stark davon lebt, dass er weiß, wie seine Gags, wie seine Witze funktionieren und dass er weiß, wo er welchen Punkt, welche Idee und welche Wendung des aktuellen Geschehens halt irgendwie einsetzt. Und das funktioniert gerade, diese Spielereien mit Sprache, mit dieser gesellschaftlichen Unsicherheit, im Culture Clash, der ja hier wirklich so eines der zentralen Themen sind, das wird alles gut aufgegriffen und dann auch immer weiterentwickelt. Also dieser Film begnügt sich nie mit dem ursprünglichen Gag, sondern findet immer noch einen Punkt, wie er den variieren und nochmal neu aufgreifen kann. Und ich glaube, das Einzige, was mich gestört hat, wenn ich irgendwie jetzt schon was kritisiere, ist, dass er, was wir hier so auch öfter wahrgenommen haben, immer diese Hinwendung zum Tragischen am Ende nochmal braucht, die es für mich gar nicht so unbedingt, die gar nicht notwendig gewesen wäre. Da wirkt es so, als würde die Komödie allein wieder nicht reichen und man braucht jetzt noch ein bisschen Tragik und Schmerz und Tod, weil die Tragödie irgendwie vielleicht als inhärent wertiger wahrgenommen wird oder so, ich weiß nicht. Aber er findet dann doch nochmal in seinen ursprünglichen Pfad zurück. Ich fand aber diese Häufung dann von irgendwie mehreren sehr dramatischen Ereignissen, das war für mich, glaube ich, das am wenigsten überzeugende, aber alles andere ist sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, habe sehr viel gelacht. Wirklich einer der besten Beiträge dieses Jahres hier.
Wir haben ja später im Q&A erfahren, dass tatsächlich das Drehbuch noch abgemildert wurde, dass es noch tragischer geplant war, als dann tatsächlich war. Was mich begeistert ist, dass die Vielschichtigkeit der Hauptfigur, vor allen Dingen, wir lernen, dass sie ein Messi ist, dass sie nur in ihrem Büro funktioniert, den Job hasst sie aber wie die Pest. Und ich habe mir überlegt, ist sie stark oder schwach? Also es gibt da so eine Szene, wo auch das ganze Kino aufgebrüllt hat vor Lachen, weil sie dann als eine Kollegin in den Ruhestand geht, als Einzige total ehrlich sagt, dass diese Kollegin alle angekotzt hat und sie extrem unbeliebt war und sie selbst wahrscheinlich die Einzige ist, die noch unbeliebter ist als die Kollegin, die gerade in Ruhestand geht. Und ich dachte, ist das Schwäche, dass sie es nicht schafft, diese Regeln einzuhalten, oder ist eine Stärke, dass sie es schafft, diese Regeln zu brechen? Und dann sehen wir aber auch, dass sie praktisch außerhalb des Büros ihr Leben schon gar nicht mehr so richtig im Griff hat. Diese ganze Wohnung sieht böse aus. Sie lebt da alleine. Sie hat offensichtlich vor 20 Jahren ihre große Liebe an ihre Schwester verloren. Und das dann auch das Kind aus dieser Ehe, die Nichte, mit der sie es dann zu tun hat. Und also das sind es gibt dann so eine dramatische, spannende Ebene drunter, auf der dann sowas wie eine Komödie stattfindet. Und das geht dann immer hin und her zwischen einer Komödie und diesen ernsten Tönen, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Alex.
Also ich habe ja lange auf diesem Festival ein Highlight gesucht, beziehungsweise jedes Mal, wenn alle Leute gesagt haben, boah, der Film war super, dann war ich aus irgendeinem Grund nicht dabei oder bin eingeschlafen oder irgendwas. Das Schöne ist, ja, ich habe jetzt ein Highlight gefunden. Ich habe einen Film gehabt, wo ich danach noch mit den Tränen kämpfen musste, wo ich emotional berührt war. Wirklich ein schöner Film. Ja, also emotional für mich tolles Ding. Und ihr habt ja schon gesagt, ja, formal simplerer Film. Man merkt eher den amerikanischen Einfluss. Ich habe das Gefühl, das Drehbuch ist eher strikter auch strukturiert eigentlich. Die ganze Inszenierung ist ein bisschen strikter und auf den Punkt. Aber es sind halt, ganz am Anfang war ja schon alleine Szene da, wo man halt einfach eine Frau sieht. Also für mich ist es ja eine Frau, die ist halt in ihrem Alltagstrott drin und kommt da nicht mehr raus. Und die hat sich halt ein bisschen verstrickt. Die hat so ein paar Entscheidungen halt getroffen oder die sind gegen sie getroffen worden, dass sie halt auch alleine ist. Und das läuft halt viel so weiter. Und dann hat sie auf einmal diese Szene in dieser Englischschule, die so bizarr ist, weil sie geht dann da rein. Das wirkt wie so ein Bordell. Mit irgendeinem Yakuza-Typ? Ja. Ja, nur dass der halt dann quasi in einem Raum, da nicht in der Prostituierte sitzt und wartet, dass man jetzt quasi jetzt mal diese Viertelstunde da verbringt, sondern da ist ein Englischlehrer drin. Und diese Szene allein mit Josh Hartnett als Englischlehrer, der großartig in dem Film ist, ist so schön geschrieben und bringt so schön auf den Punkt dieses, ich reiß dich aus diesem Trott raus, ich komme aus einem anderen Kulturkreis, wir sind offener, wir gehen aus uns raus, wir umarmen uns, wir haben auch Körperkontakt. Und diese Art und Weise auch, wie er sie in dieses Rollenspiel reinlockt, also sofort gleich am Anfang sagt, ja, du bist jetzt nicht mehr die, wir machen jetzt eine neue Rolle und in dieser Rolle kannst du dich mal öffnen und deswegen versuchen wir dir was Neues beizubringen und was Neues, eine neue Erfahrung für dich zu bringen. Und das ist eine Szene, ich habe so feuchte Augen gehabt bei dieser Szene. Als Kritik würde ich jetzt sagen, ich glaube, es gibt keine Szene mehr, die jetzt so ein Feuerwerk ist wie die, weil das ist dann eher ein leiserer Film. Und ich fand das schon sehr faszinierend, wo man dann auch dann später in Amerika ist. Und das sind dann eher diese typisch amerikanischen LA-Wohnungen, was man dann sieht. Und so ein Motel. Und eigentlich gefühlt ist es eigentlich nur um solche Sachen herum. Also die lernt ja auch nicht das tolle Amerika kennen, sondern halt nur das hässliche Motel Amerika. Was ich ganz interessant fand. Und dann ist es eher so ein leiser Film, wo eigentlich wenig passiert. Wo man aber trotzdem merkt, dass da so viel sich aufbaut und brodelt. Und am Ende hat mich der Film dann auch wieder so richtig gepackt. Vor allem, weil er sich dann auch nicht so leicht macht. Weil der Film endet relativ abrupt, kann man ja sagen. Und normalerweise in einem amerikanischen Film oder in den meisten Filmen wäre dann, also im japanischen Film wäre das halt dann noch, ja, es kommen nochmal irgendwie 20, 30 Minuten, wo mir die Gefühle verdauen. Und im amerikanischen Film wäre ganz oft, oh, jetzt kommen nochmal 20 Minuten, wo man sich zusammenreißt und quasi mit jedem, dem in dem Film irgendwas missgetan worden ist, das wird jetzt alles geflickt von der Hauptdarstellerin. Und das kommt alles nicht. Und der Film endet dann an einem Punkt, wo ich dachte, emotional, Punktlandung.
Ich fand es auch ganz, ganz toll, diese Verwandlungsszene, die du angesprochen hast. Ja. Sie kriegt eine Perücke, sie kriegt einen anderen Namen und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie in dem Moment, wo sie das annimmt, diese andere Rolle und diese Erfahrung macht und diese Umarmung und so weiter, dass in dem Moment, dass es der Haris ist in dem Staudamm, der dann dazu führt, dass dann später die Dämme brechen, dass sie dann in die USA geht, dass sie dann für ihr Verliebtsein plötzlich ganz, ganz viel riskiert. Und das ist eine so lustige wie ergreifende Sexszene mit Hupeneinsatz im, also das fand ich auch großartig, die dann in Amerika stattfindet, auch weil sie so sehr mutig und sehr unkonventionell und irgendwie sehr, die fühlt sich ja noch wahnsinnig real an, was ja bei erotischen Szenen im Kino oft total schief geht. Und das ist, man hat das Gefühl, man hat sowas schon mal erlebt.
Natürlich. Mehrfach. Nee, aber ich sehe das genauso wie ihr eigentlich. Diese Szene, die du gerade angesprochen hast in der Fremdsprachenschule, das ist das große Aufbrechen des Kokons, in den sie sich eingekapselt hat, die auch die japanische Gesellschaft vorgibt. Wir hatten das ja jetzt schon mehrfach in diesen Filmen dieses Jahr auch, dass so diese zwischenmenschliche Vergletscherung so ein großes Thema ist, dass die Leute sich isolieren, dass sie eigentlich gut funktionieren innerhalb der Gesellschaft, aber dass da hinten so ein großes, trauriges Vakuum klafft, was irgendwie nicht gefüllt werden kann. Und man sieht das dann an dieser Messi-Wohnung, was ja ein ziemlicher Schlag für mich war. Ich hätte das nicht erwartet. Also ich habe wirklich gedacht, sie hat auch zu Hause alles picobello und alles in Ordnung, wie sie es auch sonst auftritt. Das kommt aber relativ spät erst in den Filmen. Am Anfang weiß man das noch nicht. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo er nochmal so eine dunklere Kurve kriegt, kurz vor Ende. Aber ich denke, die erste zentrale Szene ist tatsächlich die Umarmung in der Fremdsprachenschule, wo sie dann eben ein zweites Mal umarmt und dann eben richtig umarmt. Und da scheint in ihr so ein emotionaler Dammbruch, hast du es vorhin genannt, stattzufinden. Und das ist es auch, weil sonst kann man sich auch schlecht vorstellen, dass sie sich einlässt mit dem Liebhaber der Tochter ihrer Schwester. Das ist ja, ne, also ein doppelter oder ein Übertritt in mehrfacher Hinsicht. Also einmal ist es ja eine andere Kultur, dann ist es jemand, der
eine Generation jünger ist.
Dann ist er ja ein offensichtlich nicht der geschniegelte Englischlehrer, der in Japan vorgegeben hat zu sein, sondern er ist eigentlich ein Loser und Hänger, der nicht mal es hinbekommt, seine Miete zu bezahlen.
Oder seine Frau und das Geld für seine Tochter.
Das ist noch eine zweite Ebene, die noch dazu kommt. Das ist dass es noch viel schlimmer ist, dass er nicht nur für sich selber verantwortlich ist, sondern auch für andere überhaupt keine Verantwortung übernehmen kann. Was dann wieder ein Spiegel ist, ja, für die Schwangerschaft der Nichte sozusagen. Na, dann weiß man ja vorher schon, das kann nicht gut gehen. Nichtsdestotrotz hat sie sich in ihn verliebt und hat sich dieses Ei, ein Kanji, tätowieren lassen auf den Unterarm, was natürlich auch die Nichte auf dem Unterarm hat und auch unser guter Josh. Also die Familienbande ist dadurch wieder geknüpft. Das sind so humorvolle Einlagen, die den Film sehr unterhaltsam machen, der aber, finde ich, insgesamt doch einen sehr, sehr traurigen Grundtenor oder einen Grundton hat, der ihm zugrunde liegt. Und deswegen berührt er einen, glaube ich, auch so sehr. Weil es immer so ein Lächeln im Angesicht des Desasters auch in sich trägt. Einen großen Anteil hat natürlich die Hauptdarstellerin, die wirklich brillant spielt, muss man sagen. Es ist eine zerbrechliche Frau, es ist eine super attraktive Frau. Sie ist eine etwas reifere Frau, das wurde auch im Q&A nachher gesagt. Es ist schade, dass die weiblichen Rollen häufig reduziert werden auf junge, hübsche Damen. Das ist auch was wir hier hatten. Wir hatten eigentlich ausnehmend junge, hübsche Frauen, die eben in diesen Rollen sich zeigen konnten. Aber es gab wenig erwachsene Frauen. Nur im Dokumentarbereich gab es Medanshi, wo man zum Beispiel dann tatsächlich auch Senioren. Aber sagen wir mal, so die Frau um die Mitte 40, die fällt irgendwie raus. Und das war ein gutes Gegenbeispiel. Und die Hauptdarstellerin hat wirklich brillant gespielt und war also, und nicht nur sie, sondern auch ihre Schwester, die dann nach und nach immer wichtiger wurde, auch im Film, hat also ebenso toll gespielt, finde ich. Ich wusste gar nicht, wo ich mit meinen Superlativen hin soll, während ich das gesehen habe, weil mich alles wirklich sehr begeistert hat.
Da brennt die Luft zwischen diesen Schwestern.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mir nicht sicher, ob ich jetzt meinen bisherigen Favoriten Der Étranger oder diesen Film mit dem saloppen Titel Oh Lucy
mit Ausrufezeichen
auch noch, ne? Also das hört sich jetzt natürlich nicht so cool an, aber ich weiß nicht, welcher Film da besser ist. Jeder auf seine Art ist brillant, finde ich. Schauspielerisch ist das vielleicht noch ein Ticken besser sogar.
Ich finde, sehr cool auch noch an dieser Frauenrolle, dass sie ja sowas sehr klassisch Männliches macht, nämlich diese Midlife-Crisis, die mit dieser eskapistischen Fantasie halt versehen ist, mit diesem, okay, ich suche mir einen jüngeren Partner, ich habe diesen Ausbruch auch in ein anderes Land, also diese Grundidee, so jünger werden durch irgendwie die Identifikation, durch das Umgebung mit anderen Menschen und auch irgendwie ein neues Szenario, in dem ich mich neu erfinden kann, das, wo sie einen Vorgeschmack bekommt, nämlich diese Fantasierolle, das ist ja auch immer so die Hoffnung von Auswandern, von Flüchten oder sogar auch nur von diesem kleinen Urlaub, diese Idee, dass all diese Strukturen für eine kurze Zeit wegfallen und irgendwie wie dieser Film dann nachher diese eskapistische Fantasie in letzter Konsequenz ja auch untergräbt, indem er wieder sagt, okay, du wirst früher oder später wieder in einen Zustand zurückkehren, du wirst die Rollen einnehmen, die du versuchst nicht zu werden. Also wenn wir diese andere Kollegin da haben, wir haben ja wirklich diese Parallelität mit ihr, wie sie auch in genau die gleiche Rolle zurückfällt und auch in diese sehr ärmliche, enge und belächelte Funktion, die ihr die japanische Gesellschaft zugesteht. Ich finde sowieso diese Idee, wie oft der Film Spiegelungen aufbaut für die Frage, welche Identitäten gibt es, wo sind die in den USA und welche Schwächen haben die jeweils auf der Seite. Also auch so diese Systeme so ein bisschen vergleicht, indem es sagt, okay, hier sind die Freiheiten und die Möglichkeiten zu scheitern, hier sind die Engen und die Möglichkeiten zu scheitern. Das ist wirklich auch immer in diesem begrenzten Blick, der Film aufbaut, ist der unheimlich breit aufgestellt und verhandelt das halt wirklich nur über diese einzelnen Figuren und das gelingt wirklich sehr, sehr gut. Und diese Gleichzeitigkeit, die er schon beschrieben hat, ist wirklich toll, dass man bei jeder Szene irgendwie lacht und irgendwie, es gibt ja immer wieder diesen Gedanken, okay, das Lachen braucht die Tragödie irgendwo, aber am besten dabei. Das ist ein sehr vielschichtiger, ein sehr weitgehender und sehr einfach brillant angelegter Film, der dann auch noch so toll von den Darstellern mit Leben gefüllt wird.
Also der verhandelt halt auch Wirklichkeit und was du gesagt hast mit den Systemen und mit den Individuen. Also für mich gibt es drei starke Filme, die alle sich damit beschäftigen, wie die Menschen in der Wirklichkeit versuchen, ihre Rolle zu finden. Einmal Tremble All You Want, wo es halt in dieser Coming-of-Age oder verzögerte Coming-of-Age Arrested Development Problematik drin ist. Und dann Die Étranger, wo praktisch dystopischer Blick auf zerfetzte und sich auflösende Patchwork-Familien und jetzt eben auch zu zeigen, wie man in der Enge sozusagen an die Wand getrieben wird und dann sich in 20 Jahren alles Mögliche aufstaut und dann die Frage ist, ob du noch einen anderen Weg findest als den, wo du praktisch im Kopf die ganze Zeit förmlich unter Wasser gedrückt worden bist. Ja, kommst du nochmal nach oben? Und also ich möchte gar nicht sagen, welcher von den drei Filmen jetzt der stärkste ist. Emotional hat mich Die Étranger als Familienfilm am härtesten getroffen. Schauspielerisch war der jetzt echt nochmal, oh Lucy, wirklich nochmal wirklich atemberaubend.
Ich finde, Lucy, der hat mich ja emotional am Anfang schon so gepackt, wo man nur sieht, wie sie U-Bahn fährt und vor sich hin summt. Und es ist quasi wie so eine Art Wiegenlied wirkt, so wie eine Mutter, die ihr Kind beruhigt und sie selber quasi so in dieser Welt drin ist mit, alle Leute haben ihre Maske auf, es ist alles grau, sie ist in diesem Ding und sie versucht sich irgendwie zusammenzuhalten und irgendwie ihr selbst beruhigend zuzusummen. Und ich fand das schon so berührend eigentlich. Und der Film hat viele von diesen kleinen minimal emotional berührenden Elementen. Ich fand das ja auch so toll, wo sie dann mitten in den USA vor diesem Tattoo-Laden steht und da steht dieser tätowierte Typ und normalerweise ist es immer so ein Klischee, ja, der ist jetzt irgendwie gemein oder irgendwas oder sagt irgendwas Fieses und der ist wirklich nett zu ihr. Der sagt dann, ja, okay, du willst doch hier eine Postkarte versenden, da ist der Briefkasten und lächelt ihr einfach nur zu und sie sagt danke und er sagt, oh ja, super und Ding. Und ich fand das so nett, dass der Film so viele minimale, kleine Momente hat, die aber bildschön sind in dem, was passiert. Ja, auch mit dem anderen Mann, den sie ja kennenlernt, also mit quasi Tom. Diese kleinen Momente, wo sie sich kurz austauschen, miteinander reden, die so schön sind. Wahnsinn. Und auch, wo man in wenigen Momenten auch merkt, was für Konflikte mit der Schwester da sind. Und die wirklich
tief Verletzungen da schon vorhanden sind.
Ja, das wirkt ja auch wie eine Frau. Mein Gott, die Schwester hat ja anscheinend ihr den quasi einen Freund ausgespannt. und wahrscheinlich hat es dann mal mega auch gekracht zwischen den beiden und sie hat sich ja dann auch zurückgezogen und 20 Jahre später sieht sie einen jungen, hübschen Mann aus einem anderen Kulturkreis und denkt sich, scheiße, das hole ich jetzt nach.
Das ist halt auch wieder so ein Beispiel für die extreme, also diese Dichte, die da erzählerisch einfach ist. Also, dass wirklich so komplexe Hintergrundgeschichten, psychologische Elemente einfach so relativ beiläufig eingeführt werden. Also wirklich dieses etwas merkwürdige Zimmer von ihr, das ist ja eine Einstellung, dann haben wir irgendwie eine Vorstellung von Leben. Diese Einstellung am Anfang ist natürlich auch irgendwie visuell sehr gut als Repräsentation. Einfach okay, diese Masken, diese kurze Sequenz am Anfang sowieso, die den ganzen Film einleitet, die den Grundton bestimmt, in der wir halt sehen, was ihr Pfad sein könnte. Und einfach dieses immer Andeuten von Vergangenheit und Zukunft aller Figuren, das hilft dabei, diesen engen Blick immer wirklich nach außen zu öffnen. Andere Filme, über die wir ja auch gesprochen haben, wollen das auch machen. Die sagen, okay, ich bleibe bei diesen Figuren und suggeriere dahinter eine Welt. Aber irgendwie, das gelang selten so gut wie hier dann auch wirklich.
Ich will am Ende unserer Folge heute noch den Anfang kurz ansprechen, der mich total beeindruckt und verstört hat. Du hast schon das Summen angesprochen und wegen des Summens bleibt ein Mann kurz bei ihr stehen und flüstert irgend so eine Mini-Verabschiedung ins Ohr, bevor er sich an ihr vorbeidrängt und vor den Zug sich wirft. Und man sieht dann später, dass er vom Zug dann abgeprallt ist und durch so eine Glasscheibe geflogen ist und offensichtlich dann auch zu Tode gekommen ist. Und das ist so eine total irritierende und kraftvolle Szene. Man bekommt gleich in den ersten paar Minuten so richtig eine auf die 12 und kriegt gleich auch so mal einmal den Kopf in den Abgrund sozusagen gedreht. Wie habt ihr diesen Anfang empfunden?
Ich war da total schockiert. Also er landet auch nicht irgendwo, sondern er landet im Convenience Store gegenüber, was ist, glaube ich, auch nochmal ein entsprechendes Bild für sich ist. Ich möchte für meinen Part nochmal abschließend sagen, ich fand auch die Komplexität aller drei Filme, die du gerade genannt hast, sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, dass alle Filme, du hast gerade die Spiegelungen angesprochen, zwischen den verschiedenen Generationen, ne, wie sich Sachen auch wiederholen, auch psychologisch vielleicht verankern und dann wiederholen in anderer Form wieder, dass man durch mehrfache Sichtungen der Filme, glaube ich, noch einiges rausholen kann. Weil ich habe den Eindruck, dass das drei Filme sind, die sehr, obwohl sie sehr unterhaltsam und sehr einfach zu gucken waren, sehr genau gebaut sind und mit vielen Ideen gefüllt sind, die man im Nachhinein doch gewinnbringend nochmal rausziehen kann. Und das wären, glaube ich, auch drei Filme, die sich sehr schön in einen thematischen Kontext, glaube ich, besprechen lassen würden.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich halt auch sowieso so faszinierend fand, aber es ist natürlich typisch, also man hat ja diese Menge um sie herum und es gibt ja Leute, die packen ihr Handy aus und machen erstmal ein Foto, und also diese unterschiedlichen Reaktionen, und man sieht ja eigentlich immer nur sie, immer noch mit einer Gesichtsmaske, man hat immer noch nicht ihr Gesicht gesehen, sondern nur diese traurigen Augen und dieses Ding, und man weiß ja jetzt auch nicht, was passieren wird, also was läuft dann mit ihr auch dann ab? Auf welcher Schock das halt auch sein muss, wenn da einfach irgendjemand dann noch gerade dich auswählt und dann noch die letzten Worte zuflüstert, da reinspringt und gerade aus diesem Ding, weil sie ist ja in diesem Kokon, wo sie sich selber schon in dieser Szene beruhigen muss, und dann kommt dann jemand und sagt, sag mal Tschüss zu dir, und springt dann vor dir und dich so rauszureißen, also...
Also er sagt ja Goodbye zu ihr, er flüstert ja. das ins Ohr, dass sie ist total geschockt. Und gerade eben hatten wir noch gesagt, okay, die erste Initialszene ist quasi die Umarmung, aber vielleicht ist das sogar die allererste wirkliche Initialszene ganz am Anfang, weil das Goodbye ist auch ein Goodbye aus ihrem Leben. Das ist so der erste Auftakt, wo klar ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann, wie es bisher war.
Also sie kriegt einfach Erschütterungen mit für ihre Existenz.
Ich finde, diese Szene gewinnt halt nochmal ganz besonders stark, wenn man sie mit der letzten kontrastiert, wenn man uns diese letzte Situation nochmal in Erinnerung ruft und merkt, okay, hier ist alles noch offen, wir wissen nicht, was passiert, wir enden auf einer Möglichkeit, wir enden auch wieder an einem Pfad, wo es zwei Optionen gibt, und wir wissen nicht, ob es bei dieser Umarmung bleibt oder ob hier jemand ist, der sich aus der Umarmung befreit und vielleicht einen ähnlichen Weg gehen wird.
Und welcher von den beiden? Nee, das ist mein Gedanke gewesen, tatsächlich in der Schlussszene.
Nee, genau, und das ist halt dieses... Das ist, glaube ich, auch was so nachwirkt, diese Idee, auch nach all diesem Durchlebten, auch obwohl wir diese Reise haben, die ja immer, das ist ja auch ein Roadmovie gerade in den USA, obwohl wir diese Reise durchlebt haben und uns jetzt eigentlich bessere, stärkere, klügere und irgendwie durchdachtere Menschen haben müssen, die am Ende ankommen, selbst dann bleibt immer noch die Möglichkeit, dass alles umsonst war, dass alles genauso abläuft, wie wir es am Anfang vorgelebt bekommen haben. Und das ist, glaube ich, halt so dieses Erschütterung, dass immer noch die Möglichkeit bleibt, dass halt alles umsonst war vielleicht. Und ja, mit diesem, das ist das Starke, das Poetische an diesem Ende, wie es sich zurückbezieht und dass es uns immer noch sagt, es könnte alles umsonst gewesen sein.
Aber wirklich mal die Eier zu haben, ein offenes Ende in diesem japanischen Film zu setzen, dafür echt nochmal großen Respekt.
Ja, wirklich großen Respekt. Wirklich toller Film und so ein schönes, kleines, berührendes Ende, wo man wirklich zwei fantastische Schauspieler hat, die halt einfach zusammen eine Szene spielen können. Kein großes Primamborium oder irgendwas, irgendjemand macht halt gegenüber einem anderen auf und zeigt halt Nähe.
Ich danke euch sehr. Wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass wir diesen Film sehr empfehlen, Oh Lucy, und eben auch Tremble All You Want und Dear Etranger. Wirklich, wenn ihr euch irgendeine Liste von Nippon Connection dieses Jahr machen wollt, wenn ihr nicht da gewesen seid und die Filme nicht sehen konntet, welche Blu-rays ihr bestellen sollt, diese drei und vielleicht auch relativ in kurzer Folge hören. Beziehungsweise gucken.
Ja. Also bei Oh Lucy war es auch wirklich, das war der eine Film, den ich auch im Schirm hatte, der auch auf iTunes beworben ist, wo man wahrscheinlich auch leicht rankommen wird und wo man auch dadurch, dass er auch ein bisschen auch auf Englisch ist, vielleicht auch eher Leute reinbringen kann, sagen kann, okay, der spielt auch ein bisschen in den USA, da hat man einen amerikanischen Star, da gibt es auch ein paar amerikanische Sachen. Ich glaube, der ist ganz gut, sagen wir mal in Anführungszeichen, als Einstiegsdroge, um zu sagen, ja, die reden nicht nur Japanisch, da hast du auch mal ein paar Amerikaner, hast auch ein paar amerikanische Strukturen. Ja, Zwinkerauge, Josh Hartnett, der nett anzuschauen ist, aber ich glaube, das ist ein Film, der auch dafür wirklich super ist, einfach um Leute da ranzuführen. Von daher ist der, glaube ich, wirklich zum Starten eine super Empfehlung. Und ja, vielleicht nicht irgendwie 3 Stunden japanische Experimentalfilm, um loszulegen. Von daher Riesenempfehlung auch einfach aus diesem Ding her, weil für meine Frau zum Beispiel so als Einstiegsdroge, wo ich sage, hier, schauen wir jetzt mal den gemeinsam an, super, das funktioniert bestens.
Ja. Dafür muss man echt kein Fanatiker für den japanischen Film sein, absolut. Das trifft aber eigentlich auf alle drei Filme zu, aber Oh Lucy wäre tatsächlich so der weicheste Einstieg. Und dann wahrscheinlich Tremble All You Want und dann Die Etranger. Das wäre die Reihenfolge, die wir vielleicht vorschlagen würden.
Tremble All You Want und Oh Lucy haben natürlich ähnliche Storylines mit einer Frau, die einem hübschen Mann hinterherrennt. Also es gibt ähnliche Parallelen und auch die Themen von Einsamkeit sind den beiden ja sehr, sehr stark gegeben. Wäre vielleicht ein gutes Double-Feature. So eine Frau, so am Anfang eine Frau in der Mitte ihres Lebens, die beide halt irgendwie in jemand anderem etwas suchen und nicht in sich selber.
Auf jeden Fall haben die Kuratoren hier bei Nippon Connection ihren Job wahnsinnig gut gemacht. Dieses Jahr wieder, wir haben viele abgefahrene Sachen gesehen, aber auch diese drei absoluten großen Highlights. Ich sage euch vielen, vielen Dank. Es war ganz toll, dieses Mal bei Oh Lucy und bei allen anderen Filmen, wo ich euch zu Gast haben durfte. Ich freue mich schon sehr, sehr wieder auf nächstes Jahr. Vielen Dank. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Tschüss.
Ciao. Nippon Connection.
Schöner denken.